seht, wie diesmal noch größere Scharen im höchsten Glanze uns entgegenziehen. Und wenn ihr ebenfalls eure Ohren öffnen wollet, so werdet ihr auch große Gesangschöre vernehmen, wo das Wort in sich selbst als die höchste, vollkommenste aller Musik zu vernehmen ist. Ihr denket hier freilich wohl nach, wie solches möglich sei. Ich aber sage euch, es ist nichts leichter möglich, wie auch nichts geistig ordnungsmäßiger, als eben die Musik des Wortes. Warum denn? Wenn ihr euer artikuliertes Wort hier aufstellet, das an und für sich nur die äußerste Rinde des eigentlichen, wahren Wortes ist, welches ganz inwendig in dem äußeren Worte ist, so wird es mit der musikalischen Darstellung des Wortes wohl ein wenig schwer gehen. Aber wenn ihr auf den eigentlichen Grund des Wortes zurückgeht, so werdet ihr die Sache ganz natürlich ordnungsmäßig finden. Was aber ist der Grund des Wortes? Der erste Grund ist natürlich, wie von allem, so auch vom Worte, die Liebe. Wie spricht sich aber die Liebe inwendig aus? Die Liebe spricht sich stets mit einem begehrenden Zuge aus. Das heißt, sie will alles an sich ziehen. Dieser edle Zug sieht nach allen Seiten um sich her, und was seinem Auge begegnet, das ergreift er in der Art, wie es ist, und bemüht sich, den erschauten Gegenstand sich stets näher zu bringen und endlich gar mit sich zu vereinen. Dieser Zug wird bei euch die Begierde genannt. Was liegt denn eigentlich in dieser Begierde? Nichts als das Bedürfnis, sich stets mehr zu erfüllen mit dem, was eben dieser Begierde vollkommen harmonisch zusagt. Diese Begierde ist aber somit auch eine fortwährend lebendige Empfindung, durch welche eben die Begierde in sich das Bedürfnis wahrnimmt, sich stets mehr und mehr zu erfüllen. Nun habet Acht. Die Liebe zum Herrn und daraus zum Nächsten empfindet demnach das Bedürfnis nach dem Herrn und nach allem dem, was des Herrn ist. Böse Liebe aber ist, wie ihr wisst, in allem das Gegenteil. Wenn nun die gute, edle Liebe in sich die stets wachsende Erfüllung mit dem empfindet, was ihr ein einziges Bedürfnis ist, so fühlt sie in sich eine Sättigung. Und diese Sättigung ist das sich wonniglich selbstbewusste Gefühl, welches eben durch seine Sättigung und die aus dieser Sättigung bewirkte Lebenstätigkeit das Licht der Liebe in sich hervorbringt. In diesem Lichte wird alles in sich Aufgenommene wie plastisch und geht in harmonische Formen erhabener Art über. Aus dem Bewusstsein der Sättigung und aus der Anschauung der lebendigen Formen in sich geht dann erst jenes wonnige Gefühl hervor, welches ihr unter dem Begriffe die Seligkeit des ewigen Lebens kennt. Nun gebet ferner Acht, wenn die lebendige Liebe einmal auf diese Weise gesättigt und in ihr Licht übergegangen ist, so findet sie dann ein zweites Bedürfnis, nämlich die Mitteilung. Und diese Mitteilung ist dann gleich der Nächsten- oder Bruderliebe, welche aber nie eher vollkommen da sein kann, als bis der Mensch in seiner Liebe zum Herrn eben vom Herrn diese gerechte Sättigung überkommen hat. Daher ist auch die wahre Ordnung der Nächstenliebe nur diejenige, so jemand seinen Bruder aus dem Herrn liebt. Im Gegenteil aber, wenn jemand den Herrn liebt aus seinen Brüdern, ist das dann die umgekehrte Ordnung, welche mit der ersten Ordnung in keinem harmonischen Zusammenhange steht. Warum denn? Weil es doch hoffentlich natürlicher ist, in dem alles ist, auch alles zu suchen, als in dem, da noch bei weitem nicht alles ist, das vollkommenste alles zu suchen. Oder noch deutlicher gesprochen, es ist doch sicher geordneter, in Gott alle seine Brüder zu suchen, als in seinen Brüdern den unendlichen Gott. In Gott wird sogar ein jeder alles finden. Aber in seinem Bruder dürfte er wohl manchmal sehr stark im Zwielichte stehen, das allerhöchste Wesen Gottes zu finden. Er findet es wohl auch, aber es ist ein großer Unterschied zwischen dem Finden und Finden. Diesen Unterschied könntet ihr irdischermaßen also bemessen, als so ihr da hättet ein gutes Fernrohr. Seht ihr am rechten Orte durch dasselbe, das heißt, dass ihr das große Objektivglas nach außen wendet und die kleinen Okulargläser ans Auge setzet, so werdet ihr damit die Gegenstände, die ihr beschaut, auch in der natürlichen Vergrößerung finden. Denn hier schaut ihr wie aus dem Zentrum des Objektivglases Strahlenweite hinaus. Wenn ihr aber das Fernrohr umkehrt, so werdet ihr zwar wohl auch die Gegenstände erblicken, welche ihr früher erblickt habt, aber diese Gegenstände werden ums eben so Vielfache verkleinert erscheinen, als sie ehedem vergrößert dastanden. Und ihr werdet euch eine ganz entsetzlich große Mühe nehmen müssen, wenn ihr nur einigermaßen entfernte Gegenstände werdet erblicken und dieselben völlig erkennen wollen. Ihr fraget, ob das geistig genommen gesündiget ist oder nicht? Oh nein, gesündigt ist es durchaus nicht. Denn wenn ihr durch ein umgekehrtes Fernrohr die Gegenden betrachtet, so werden sie euch auch gar schön und wunderlieblich vorkommen, nur wird es euch, wie gesagt, sehr viele Mühe kosten, sie nur einigermaßen zu erkennen als das, was sie sind. Also ist es auch mit der Liebe zum Herrn aus dem Nächsten. Der Herr ist wohl in einem jeden Bruder, denn er ist ja das Leben selbst, in einem jeden, aber im kleinsten Abbilde. Also wie der Mensch selbst des ganzen unendlichen Himmels kleinstes Abbild ist. Oder der Mensch ist ein Himmel in kleinster Gestalt. Wer aber aus dem Herrn den Bruder liebt, der schaut aus dem Zentrum des Strahlenbrennpunktes, vom Objektive seines Fernrohres ausgehend, alle seine Brüder liebend an und sieht da in seinen Brüdern viel mehr, als was er ehedem gesehen hat. Ehedem sah und gewahrte er eigentlich viel mehr, dass in seinen Brüdern ein göttlicher Funken wohne, und sah somit eine Menge göttlicher Fünklein. Jetzt aber sieht er in seinen Brüdern, dass der Herr in ihnen alles in allem ist. Und statt der Fünklein sieht er jetzt große Sonnen in seinen Brüdern flammen, aus deren Lichte sich fortwährend neue herrliche Formen gleich wunderbaren Schöpfungen Gottes entwickeln. Ich meine, solches dürfte euch nun klar sein. Und wir wollen daher jetzt sehen, wie wir unsere Wortmusik aus dem allen herausbekommen werden. Ich sage euch, nichts leichter als nun das. Nur eine Frage müssen wir noch voransenden. Und diese ist: Was ist denn eigentlich die Musik in sich? Die Musik in irdischer Form nur betrachtet, ist nichts als ein durch Tonmittel für die äußeren gröberen Sinne vernehmbar gemachtes und gewisse Art verkörpertes Darstellen des inneren harmonischen Gefühles. Wenn aber das also dargestellte innere harmonische Gefühl äußerlich dargestellt Musik ist, so wird doch etwa das Gefühl in sich selbst umso mehr die wahre Musik sein, da es der Grund der äußeren Musik ist. Wir Geister fühlen in unserer seligen Liebessättigung und denken durch die aus dem Liebelichte in uns entstandenen Formen aus dem Herrn. Dieses Fühlen und Denken ist unsere allergrößte Seligkeit, weil sich eben darin das Leben des Herrn in uns ausspricht. Denket euch nun die Harmonie. Der Herr ist in uns das Grundwort, also der Grundton. Unsere Sättigung aus dem Herrn ist das zweite harmonische Intervall. Das Licht aus dieser Sättigung ist das dritte harmonische Intervall. Die Formen aus dem Lichte sind, was ihr Melodie nennt. Ihr habt aber in eurer Musik, damit sie vollendeter und ein wohlzusammengreifendes Ganzes sei, einen Kontrapunkt, da ihr eine Melodie auf eine lebendige Weise begleitet und diese Begleitung in sich selbst ebenfalls als ein reines Thema aufgestellt werden kann. Wir wollen sehen, ob sich solches auch in unserer Grundmusik vorfindet. Ganz sicher. Denn was ist der gegenseitige Ideen- und Formenaustausch oder der Austausch unserer inneren seligsten Gefühle anderes als ein wahrhaft himmlisch-musikalischer Kontrapunkt, da ein seliger Bruder die Seligkeit seines Bruders aufnimmt und dieselbe mit der Seligkeit der anderen harmonisch verbindet. Auf diese Weise wird dann das Selige ineinander überströmen und verbinden und wieder lösen, gleich einem nach eurer Art aller Kunst vollst gebauten großen himmlischen Oratorium. Versteht ihr nun solches? Ihr fraget, ob man der gleichen Musik immer hört? Ich aber frage euch, wann höret denn ihr auf der Erde eine Musik? Ihr saget, wenn sich Musiker zu einem solchen Zwecke vereinen und dann nach dem vorbeschriebenen Zeichen anfangen, ihren Tonwerkzeugen die Töne zu entlocken. Gut, sage ich euch. Also ist es auch mit der Grundmusik in dem Himmel der Fall. Bei solchen Gelegenheiten, wo der Herr also wieder einzieht wie jetzt, wird das selige Gefühl aller himmlischen Geister auf das Höchste getrieben. Und diese höchste Stufe des allerseligsten Gefühles spricht sich wie die allerherrlichste Musik aus. Im gewöhnlichen Zustande aber spricht sich das Wort also aus wie bei euch. Dessen ungeachtet aber hat dennoch jeder himmlische Geist hier das vollkommene Vermögen in sich, alles, was er will, in vollster Harmonie in sich selbst zu vernehmen, wie auch andere vernehmen zu lassen, was er in dieser harmonischen Hinsicht denkt und fühlt. So könntest du, AHW, ein Tonwerk, das du auf der Erde nur einzeltönig dichten und erfinden kannst, sogleich in dir selbst wie mit dem größtmöglichsten Orchester aufgeführt vernehmen. Ich meine nun, dass euch bereits alles klar sein dürfte. Daher könnet ihr euch nun im Geiste auch mit mir ein wenig vergnügen, wie die herrlichen Harmonien aus den uns stets näher kommenden seligen Scharen an unser Ohr dringen. Seht aber nun auch unseren Prior ein wenig an, wie er sich aus lauter, überseliger Wonne nicht mehr zu raten und zu helfen weiß und soeben den Herrn fragt, was solches denn doch alles zu bedeuten habe. Der Herr aber spricht zu ihm: Mein geliebter Sohn, habe nur noch eine kleine Geduld und empfinde der Seligkeit ersten Grad. An Ort und Stelle soll dir alles klar werden. Wir wollen zuvor die Stadt erreichen und dann erst in der Stadt selbst das Weitere abmachen. Sieh aber die erste kleine Schar, die mir entgegenkommt, und rate, wer diese sind, aus denen die Schar besteht? Der Prior spricht: O Herr, woher sollte ich das aus mir nehmen? Dass es überselige Brüder und Engel sind, das ist gewiss. Wer sie aber namentlich sind, das könnte ich wohl nimmer erraten. Der Herr spricht: Nun, so will ich es dir denn kundgeben. Das sind meine Brüder. Die ersten vorderen zwei sind der dir sicher wohlbekannte Petrus und der Paulus. Hinter dem Petrus einhergehend siehst du meinen lieben Johannes. Hinter dem Johannes siehst du den Matthäus und Lukas. Der Markus aber folgt uns und war derjenige, der euch zuerst von mir gesandt aufsuchte. Und die noch mehr rückwärts folgenden sind die anderen Apostel. Doch nun nichts mehr weiter, sondern wie gesagt, in der Stadt, mein geliebter Sohn, wird erst die Enthüllung folgen.